Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Paulus sitzt mal wieder im Gefängnis. Nicht zum ersten Mal, aber wohl zum letzten Mal. Nach allem, was wir aus der Geschichte wissen, ist er am Ende dieser Haftzeit in Rom hingerichtet worden. Nun hoffe ich ja nicht, dass Sie schon mal im Gefängnis waren. Also nicht als Gast, sondern als Bewohner. Aber ich glaube, wir können doch ahnen, wie es dem Paulus dort ging. Jahre und Jahrzehnte war er für Jesus unterwegs gewesen. Die Leidenschaft, den Menschen das Evangelium weiterzugeben, hatte ihn angetrieben. Und jetzt eingesperrt in irgendwelchen Gefängnismauern. Was muss das auch eine Qual gewesen sein? Und es war auch noch die Quittung für seinen Dienst. Weil er den Mund für Jesus aufgemacht hatte, wurde ihm jetzt der Mund verboten. Weil er Jesus als den Herrn der Welt verkündigte, wollte der Kaiser in Rom klarmachen, wer denn der Herr über Leben und Tod des Apostels ist. Und aus dieser Lage heraus schreibt Paulus nun einen Brief an einen seiner engsten Freunde, Schüler und Nachfolger, an Timotheus. Ich habe mich gefragt, was könnte Paulus jetzt schreiben? Achtung, Timotheus, pass auf, dass du deinen Mund nicht zu voll nimmst, so wie ich, sonst landest du auch im Knast. Tauch mal für eine kurze Weile unter, bis sich der Sturm über mich hier in Rom gelegt hat. Aber der Apostel Paulus hat ein ganz anderes Thema. Wir hören aus 2. Timotheus 1 auf die Verse 7 bis 10. Da schreibt nun Paulus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Herr Jesus, das ist nicht nur das Wort, das Paulus an Timotheus geschrieben hat, sondern das Wort, mit dem du uns heute Morgen neu für unser Leben in deiner Nachfolge ausrichten willst. Herr, schenke, dass wir hören, wie Jünger hören. Amen. Schäme dich nicht, schreibt der Apostel, und so möchte ich auch meine Predigt überschreiben. Drei Abschnitte, wie immer. Der erste, oder fast immer. Der erste Abschnitt, was wir sollen. Schäme dich nicht. Leide mit. So könnten wir den Auftrag an Timotheus zusammenfassen. Schäme dich nicht für das Evangelium, für das Zeugnis von Jesus. Schäme dich nicht, dass dein bester Freund im Gefängnis sitzt. Ha, Paulus, könnte man ihm zurufen. Du bist ja nicht ganz bei Trost. Soll denn der Timotheus jetzt dasselbe Schicksal erleiden wie du? Reicht es denn nicht, dass du im Gefängnis bist? Da siehst du doch mal, wohin dich dein ganzer Eifer gebracht hat. Mensch, Paulus, mach mal halblang. Wir sind doch alles keine Glaubenshelden. Wir werden doch nicht als begeisterte Märtyrer geboren. Paulus, müsste man ihm doch sagen, Paulus, du übertreibst. Jetzt würde ich ja gerne eine kleine Gesprächspause einlegen, dass wir uns mal erzählen, welche Erfahrungen wir gemacht haben, so mit dem Weitererzählen des Evangeliums. Und wie oft die Leute begeistert waren, denen wir davon erzählt haben. Und wie oft es schwierig war. Ich denke, es sind manche hier, die auch sagen können, wie sie plötzlich Widerstand gemerkt haben. Wie ist das bei euch in der Schule? Habt ihr euch schon mal getraut, von Jesus zu erzählen? Von eurem Glaubensalltag? Vom Gottesdienst? Wie, da gehst du hin? Habt ihr schon mal dagegen gehalten, wenn die Kirche durch den Kakao gezogen wurde? Wenn die Bibel lächerlich gemacht wurde? Haben Sie schon mal klar Position bezogen? Auch in ethischen Fragen? So bei dem, was die Leute aufregt, bei Abtreibung, Ehebruch und Homosexualität, bei Steuerhinterziehung und Korruption? Oder gar bei der Tatsache, dass man ohne Jesus nicht vor Gott bestehen kann? Dass alle anderen Religionen und Heilswege und Weltanschauungen in die Irre führen? Klar, bei uns wird keiner gesteinigt oder gehängt oder gekreuzigt, weil er sich mutig zu Jesus bekennt. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns oft schämen. Dass wir eher den Mund halten, als Jesus zu bezeugen. Sicher, wir sind alle ein bisschen anders und der eine hat mehr Mut als der andere. Es gibt sicher auch unter uns so glaubensmutige Typen, denen das nichts macht. Aber ich frage mich, wie viel mehr Ausstrahlung könnte das Evangelium in unserem Land haben, wenn wir Christen aus der Deckung kämen? Schäme dich nicht, leide mit, ruft uns Paulus zu. Und ich glaube, wir müssen ehrlich sagen, doch, wir schämen uns. Zumindest ein bisschen. Und leiden möchte ich nicht. Bevor wir einen Schritt weitergehen, eine kurze Zwischenfrage. Warum schämen wir uns eigentlich, auch sonst? Ich erinnere mich an eine Szene aus meiner Schulzeit am Gymnasium. Wir hatten bei irgendeiner Gelegenheit, ich kriege sie nicht mehr genau zusammen, wir hatten irgendeine kleine Gemeinheit gegen einen Mitschüler ausgeheckt. Soll ja schon mal vorkommen. Und ich war irgendwie begeistert dabei. Und irgendein anderer Mitschüler hat das gesehen und sagte, das hätte ich nicht von dir gedacht, Wolfgang, du willst doch Christ sein. Peng. Ich habe mich geschämt. Es war mir so peinlich. Warum schämen wir uns? Wir schämen uns für unsere Fehler, unsere schlechten Leistungen, unsere Unbeholfenheit. Wir schämen uns für Fehler und Schwächen bei engen Freunden. Und genau da setzt Paulus jetzt an. Er sagt nicht nur, was wir sollen, schäme dich nicht, leide mit, sondern er sagt auch, wer wir sind. Das wäre jetzt unser zweiter Abschnitt, wer wir sind. Und da habe ich 6 Eigenschaften von Christen bei Paulus entdeckt, die wir uns ganz kurz nur angucken. Keine Bange, es wird jetzt nicht zweimal so lang wie sonst. 6 Eigenschaften von Christen. Das erste, wir sind gerettet. So, Vers 9, Gott hat uns selig gemacht, aus der ewigen Verlorenheit herausgerettet. Und das ist das Wichtigste, steht ganz oben. Gott hat dich durch seinen Sohn Jesus Christus gerettet. Und jetzt frage ich Sie, was ist daran eigentlich peinlich? Sicher, ich kann mich aus dem Sumpf meines Lebens nicht alleine herausholen. Das ist kein Ruhmesblatt, okay. Aber haben Sie schon mal einen Geretteten gesehen, der sich für seinen Retter schämt? Ich sah mal im Fernsehen ein Interview, ist schon ein paar Jahre her, mit einem, der aus Seenot gerettet wurde. Ja, was meinen Sie, was der gemacht hat? Der hat gedankt, gelobt und weitergesagt. Also das, was wir Christen eigentlich auch tun. Danken, loben und weitersagen. Der hat seine Retter überschwänglich gelobt. Toll, dass es sowas wie Seenotrettung gibt, dass Menschen sich mit ihrem Leben einsetzen, um andere aus dem Wasser rauszuholen. Danke für diese tolle Truppe. Der hat jedem, der es hören wollte, weitererzählt, was das für eine starke Truppe ist. Wir sind jetzt nicht nur aus Seenot gerettet, sondern aus der allerletzten Lebensnot. Und das macht uns froh. Das öffnet uns die Zunge. Wir dürfen von unserer Rettung weitersagen. Wir sind gerettet. Das zweite, wir sind berufen. Wir sind berufen mit einem heiligen Ruf. Das heißt, wir sind keine selbsternannten Heiligen. Schau mal, wie fromm ich bin oder so. Das wäre peinlich. Wir sind keine Möchtegern-Propheten, die nur ihren eigenen Namen groß machen wollen. Dafür müssten wir uns schämen, weil wir wissen, das sind wir eigentlich nicht wert. Wenn wir ans Zittern geraten, wenn die Leute sich über uns lustig machen oder gar die Daumenschrauben anziehen, dann dürfen wir wissen, wir sind berufen. Gott hat uns zu seinen Zeugen berufen. Und das macht uns den Rücken frei. Ein drittes, wir sind begnadet. Warum, habe ich eben gefragt, sollten wir uns schämen? Ja, für eigene Leistungen, für eigene Fehlleistungen. Da muss man sich schon mal schämen. Aber Paulus unterstreicht hier doppelt, es geht gar nicht um deine Leistungen, um deine Werke, sondern um Gottes Gnade. Wenn ihr denn vom Glauben redet, dann doch nicht von eurer tollen Frömmigkeit, wie ihr Gott beeindruckt habt, wie toll ihr euch bekehrt habt. Nein, ihr redet von Gottes Gnade. Vom Wunder, dass kaputte Typen heil werden. Dass Sünder ewigkeitstauglich werden. Wir sind reich beschenkte Menschen. Und für dieses Geschenk müssen wir uns nicht schämen. Ein viertes, wir sind schon immer geliebt. Gottes Gnade ist kein Akt eines launenhaften Herrschers. Können Sie sich vorstellen, so ein König auf seinem Thron, Sie kommen da heulend an und er sagt, na gut, heute lasse ich ihn laufen. Das ist der Akt eines launenhaften Herrschers. Wir aber müssen keine Sorge haben, dass Gott seine Gnade irgendwann wieder zurückzieht. Das wäre natürlich peinlich. Wir loben seine Gnade, wir danken seiner Barmherzigkeit und irgendwann sagt Gott, ach weißt du, ich habe es mir anders überlegt, dich lasse ich fallen. Seine Gnade ist uns gegeben in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Ich merke es bei mir, das sprengt fast unser Denkvermögen. So weit kann man gar nicht zurückdenken vor die Zeit der Welt. Aber was wir merken ist, Gottes Gnade, seine Liebe zu uns, die steht von Anfang an fest. Da ist sie fest verankert. Und darum übersteht sie die Stürme meines Lebens. Die Stürme der Welt und ihrer wechselvollen Geschichte. Gott hat sich festgelegt, eindeutig, von Anfang an. Seine Rettungstat in Jesus Christus steht fest. Sie gilt für immer. Darauf kann ich mich felsenfest verlassen. Und das macht froh. Und auch ein gutes Stück gelassen. Ein fünftes, wir sind ernannt. Jetzt weiß ich nicht, ob hier Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst unter uns sind. Die wissen, was das ist, eine Ernennungsurkunde. Klingt gut, oder? Daraus steht dann, hiermit ernenne ich Sie zum Polizeirat, zum Minister oder irgendwie so. So ein Papier verändert mich. Es macht mich zu etwas, was ich vorher nicht war. Und nun haben wir mit dem Evangelium eine Ernennungsurkunde, die Ernennungsurkunde Gottes in der Hand. Darauf steht, hiermit ernenne ich dich zum Kandidaten für das ewige Leben. Und damit ist die schlimmste Blamage unseres Lebens aufgehoben. Die größte Furcht beseitigt, der Tod. Denn alles, was wir sind und haben, alles, was wir darstellen und weitergeben, alles unterliegt dem Todesurteil der Vergänglichkeit. Alle Sprüche der Welt, Philosophien, Karrieren, Bauwerke, Kunstwerke, Mutterhäuser, was es alles Prächtiges gibt, alles vergeht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wären so ein, was sagt der Weller, Salesman, also so ein Verkäufer. Sie bieten eine Ware an und müssen gleich sagen, ja, aber sie ist bald hin. Ja, sie ist demnächst kaputt. Peinliche Geschichte. Sie können es doch verbergen, aber irgendwann kriegen die Leute raus, alles, was sie ihnen anbieten, ist vergänglich. Da ist man doch, da kann man sich nur schämen. Wir aber wissen, dass Jesus den Tod besiegt hat. Dessen Macht hat am Kreuz ausgespielt und das macht frei. Und das macht mutig. Denn nun darf uns nicht einmal mehr der Tod schrecken. Wie oft hat man in der Weltgeschichte den Christen mit dem Tod gedroht? Bis heute. Wir bringen dich um, wenn du weiter an Jesus festhältst, wenn du weiter von diesem Jesus erzählst. Immer wieder haben Christen in solchen Momenten den Heiland entdeckt, den Sieger von Ostern. Das ist nicht immer triumphierend gewesen, so strahlend lächelnd, aber es ist gehalten. Sie haben gewusst, ihr könnt mir alles nehmen. Ihr könnt mir sogar mein Leben nehmen. Aber die Ewigkeit könnt ihr mir nicht rauben. Wir sind ernannt. Wir sind begabt, wäre jetzt das Sechste. Und damit kehren wir an den Anfang unseres Textes zurück. Gott hat uns etwas gegeben, seinen Heiligen Geist. Gott selbst hat Wohnung in uns genommen. Er zieht ein bei uns mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Besonnenheit. Das hilft uns, nicht einfach wild drauf loszuschlagen, sondern nach dem zu schauen, was passt, was zur Situation passt. Wir sind begabt. Klar, solche großartigen Begabungen müssen auch zur Entfaltung kommen, damit man was davon merkt. Ich kann sie auch verstecken und gar nicht mehr merken, was ich da für Schätze habe. Solange ich keinen Menschen anspreche, kann ich auch nicht entdecken, dass Gott mir Mut und Kraft für ein gutes Gespräch gibt. Solange ich das Leiden scheue, kann ich nicht merken, dass Jesus mir auch im Leiden auf besondere Weise nahe ist. Aber wenn ich mich traue, dann kommen Gottes Gaben zur Entfaltung. Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, dass wir uns als Christen verkriechen, sondern einen Geist, der uns ermutigt, mit Liebe versorgt, mit der Liebe, die uns oft fehlt und der uns den nötigen Durchblick verschafft. Das sind wir. Das sind Sie. Ist das nicht stark? Sie sind gerettet, berufen, begnadigt, schon immer geliebt, ernannt und begabt. Haben Sie das gewusst, was da alles in Ihnen steckt? Oder besser, was Gott in Sie hineinsteckt und aus Ihnen macht? Das verändert unsere Lebensperspektive. Und darum muss der dritte und letzte Abschnitt heißen, was wir nun können. Schäme dich nicht, leide mit. So haben wir Gottes Auftrag gehört. Und ich habe es zumindest für mich ehrlich sagen müssen, das ist nicht so einfach mein Ding. Aber wenn ich entdecke, was Gott aus mir macht, wer ich im Licht Gottes bin, dann merke ich stehe ja gar nicht allein auf weiter Flur. Gott mutet mir nichts Unmögliches zu. Es geht. Es geht, weil Gott am Werk ist, weil er auch durch mich und mit mir am Werk ist. Weil Gott mir das gibt, was ich zu einem Leben mit ihm brauche. Und seiner brauche ich mich nicht zu schämen. Mir muss seine Gemeinde nicht peinlich sein. Ja, ich kann mit seiner Hilfe sogar schwierige, leidvolle Lebenssituationen bewältigen. Amen. Herr Jesus Christus, das war und das ist dein Wort für uns heute Morgen. Und wir merken das bei uns, diese Sorge. Was ist denn, wenn ich zu mutig bin? Ich kenne mich doch. Ich weiß doch, wo meine Schwächen sind. Wie oft ich auch daneben gegriffen habe. Und dann verkrieche ich mich und bin lieber vorsichtig und zurückhaltend und sag lieber nichts. Danke, Herr, dass du am Werk bist, auch mit mir. Hilf uns, Herr, die Gaben, die du in uns hineingesteckt hast, auch zu entfalten, damit du zum Zuge kommen kannst, auch in unserer Welt, in unserer schwierigen und schwieriger werdenden Welt. Du möchtest, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und willst uns dabei brauchen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.